Herzlich willkommen zu einer neuen Themenfolge des Datenschutz-Talk-Podcasts. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Datenschutz-Talk-Podcasts. Ich hatte das ja schon angekündigt, nachdem wir unsere große Silvestershow leider ausfallen lassen mussten, gibt es zumindest zwei kleine Jahresrückblicke mit zwei Aufsichtsbehörden. Und wir hatten ja vorletzte Woche schon Frau Rost zu Gast. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir einen weiteren Landesdatenschutzbeauftragten gewinnen konnten für einen kleinen Jahresrückblick. Als hessischer Datenschutzbeauftragter und langjähriger Professor im IT-Recht zählt Professor Dr. Alexander Rossnagel zu den renommiertesten Experten für Datenschutz in Deutschland. Er verbindet wissenschaftliche Expertise mit praktischer Erfahrung, denn er hat über Jahrzehnte interdisziplinär zu Privatsphäre und Technikgestaltung geforscht. Seit 2021 steht er nun an der Spitze der hessischen Datenschutzaufsicht, sitzt außerdem im Rat für Digitalethik des Landes Hessen und ist Sprecher des Forum Privatheit. Und damit begrüße ich recht herzlich Herr Professor Dr. Alexander Rossnagel.
Vielen Dank für die freundliche Einführung.
Sie sind Sprecher des Forum Privatheit. Das ist vielleicht nicht jedem geläufig. Können Sie unseren Zuhörenden vielleicht in ein, zwei Sätzen einmal ganz kurz schildern, was das Forum Privatheit ist und was der Auftrag ist?
Das Forum Privatheit war ein Forschungsprojekt, das gefördert wurde vom Bundesforschungsministerium, das seit 2013 Forschungsprojekte durchgeführt hat zu Themen des Datenschutzes, zu Themen der Privatheit. Im Jahr 2021 hat das Bundesforschungsministerium dieses Forum, eine Gruppe von 8 interdisziplinären Forschungsinstituten, erweitert zu einer Plattform Privatheit. Und auf dieser Plattform Privatheit wurden in den letzten Jahren zweimal im Jahr immer zwischen 5 und 10 Projekten gefördert. Und die Plattform Privatheit, deren Sprecher ich bin, ist, wenn man so will, das Dach von dem Ganzen. Also das versucht, die Intention der all der Projekte, also derzeit etwa 30 Projekte zu Fragen des Datenschutzes und der Privatheit, also die Zielsetzungen zusammenzufassen und die nach außen zu vertreten und nach innen zu koordinieren.
Jetzt sind wir angetreten heute, um einen kleinen Jahresrückblick zu wagen auf 2025. Gab es in 2025 besondere Themen für Sie, sei es positiv, auf die Sie besonders positiv zurückblicken, vielleicht auch stolz sind, oder gab es vielleicht auch irgendwelche Lowlights, wie man heute im Neudeutschen sagt, wo Sie sagen, das war vielleicht etwas, das würden Sie sich das nächste Mal anders wünschen?
Also es ist ja so, dass die Arbeit der Aufsichtsbehörde zum ganz überwiegenden Teil vorgegeben wird und strukturiert wird durch die Beschwerden, die bei der Datenschutzaufsicht eingehen. Und diese Beschwerden haben jetzt von Jahr zu Jahr immer weiter zugenommen. Im Jahr 2025 haben wir sogar beinahe 50% mehr Beschwerden, was zurückzuführen ist darauf, dass ganz viele Beschwerdeführer sich von ChatGPT oder irgendeinem anderen Chatbot die Beschwerden schreiben lassen. Also das hat zu sehr großen Belastungen bei uns geführt. Und trotzdem haben wir in jedem Jahr immer irgendein größeres oder fast in jedem Jahr immer ein größeres Thema, das wir angehen. Das war im Jahr 2024 das Thema Digitalzwang. Und die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn zu den Datenerhebungen zum Sparpreisticket sind ein Ausdruck dieser Bemühungen gegen den Digitalzwang, die sich dann im Jahr 2025, also über das wir jetzt reden, dann noch stark ausgewirkt haben. Vor allen Dingen aber haben wir im Jahr 2025 umfangreiche Verhandlungen mit Microsoft geführt, genauer gesagt mit der Rechtsabteilung von Microsoft Deutschland, was Data Protection Addendum, also die Datenschutz-AGBs, der von Microsoft angehen. Also das waren jetzt so im Wesentlichen zwei ganz wichtige Entwicklungen und da haben wir in beiden Fällen auch positive Ergebnisse erzielt, über die ich sehr gerne jetzt dann auch berichten würde.
Ja, also kurz zu dem Thema Beschwerden und gerade natürlich auch die Möglichkeiten, die Chatbots heute bieten bei der Formulierung von solchen Beschwerden. Das ist ja etwas, das scheint sich zumindest ja jetzt erstmal in deutschen Aufsichtsbehörden flächendeckend so wiederzuspiegeln. Ich denke oder ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch kein rein deutsches Phänomen ist, sondern dass das wahrscheinlich im europäischen Ausland ähnlich aussieht. Haben Sie da Erfahrungswerte, wie das in anderen europäischen Ländern ist? Oder ist es dann doch, sind es dann doch die beschwerdefreudigen Deutschen, wo das dann direkt so ausufert?
Nein, das ist europaweit ein Problem. Ob das jetzt von den Zahlen her genauso stark zugenommen hat wie in Deutschland, bin ich überfragt. Es ist aber so, dass im Europäischen Datenschutzausschuss darüber auch diskutiert wird und dass es da jetzt eine Arbeitsgruppe gibt und auch vorgesehene Diskussionsbereiche, in denen das näher behandelt wird, wie man mit diesen zusätzlichen Anforderungen umgehen kann als Aufsichtsbehörde.
Ja. Jetzt haben Sie es gerade eben schon angesprochen, das Thema Digitalzwang. Die Deutsche Bahn hatte das ja beim Kauf von Sparpreis- und Supersparpreistickets über längere Zeit so gehandhabt, dass man zwingend die E-Mail-Adresse oder eine Mobilfunknummer angeben musste, auch dann, wenn das Ticket am Schalter gekauft wurde. Und ohne diese Angaben gab es das günstige Ticket dann auch nicht. Gegen diese Praxis gab es ja auch früh Kritik. Sie haben schon gesagt, 2024 haben Sie da schon mit dem Thema auch das als Schwerpunktthema begonnen. Und wir haben auch hier bei uns ja regelmäßig darüber berichtet. Jetzt gab es ja aber auch parallel, zumindest so wie ich das jetzt verstanden habe, ja auch eine Klage von den Verbraucherzentralen, obwohl das Thema datenschutzrechtlich ja bei Ihnen bereits auf dem Tisch lag. Das wirft für mich natürlich erstmal eine interessante Frage auf, warum die Verbraucherzentralen dann nochmal auch vor Gericht parallel ziehen. Ging es da um unterschiedliche ja, rechtliche Perspektiven, fehlende Durchsetzungsmöglichkeiten? Hat man da sozusagen Ihnen nicht getraut, dass Sie es dann auch mit der Bahn datenschutzfreundlich gelöst kriegen oder ging es da nochmal um andere Themen oder war es einfach vielleicht auch nur Zufall?
Also das Thema des Digitalzwangs hat ja verschiedene Perspektiven, die da einzunehmen sind. Das eine ist die Datenverarbeitung, die hatten Sie ja schon angesprochen. Das andere ist aber auch sowas vom Typ Barrierefreiheit und ist natürlich auch ein Verbraucherschutzthema. Also von daher ist das schon sinnvoll. Es sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen, unterschiedliche Gerichte für zuständig. Man kann unterschiedliche Aspekte geltend machen. Wir haben uns um die Datenverarbeitung bei der Deutschen Bahn gekümmert und die Verbraucherzentralen haben sich dann mehr um den Verbraucherschutzaspekt gekümmert. Ich war aber beteiligt als sachverständige Auskunftsperson, wenn man das so nennen will, bei dem Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Also insofern hat das Gericht die beiden Argumentationslinien Verbraucherschutz und Datenschutz zusammengeführt, als die im Herbst 25 dann ihr Urteil getroffen haben.
Die Deutsche Bahn hatte ja argumentiert, dass sie die E-Mail-Adressen oder Mobilfunknummer benötigt, um ja den Ticketverkauf effizient abzuwickeln, etwa für die Zustellung des Tickets, für Informationen bei Verspätungen oder Änderungen und auch insgesamt für einen reibungslosen digitalen Vertriebsprozess. Aus Sicht der Bahn also ja wahrscheinlich ein funktionaler, nachvollziehbarer Zweck. Das Gericht, das Sie, und Sie haben ja auch Stellung dort bezogen, haben Sie gerade geschildert, und das Gericht hatte die Argumentation wahrscheinlich auch übernommen, dass das nicht ausreicht, um diese Daten zu erheben. Können Sie uns vielleicht kurz erläutern, wo es aus Ihrer Sicht an der Erforderlichkeit konkret gehapert hat?
Die Deutsche Bahn darf Daten erheben und verarbeiten, die erforderlich sind, um ihre Vertragspflichten zu erfüllen. Und die Vertragspflichten, die die Bahn mit dem Beförderungsvertrag hat, ist, den Bahnfahrer, die Bahnfahrerin von A nach B zu transportieren. Dafür ist der Hinweis, dass ein Gleiswechsel stattfindet oder die Bahn sich um 10 Minuten verspätet hat, hilfreich, komfortabel, aber nicht notwendig. Also man kann Menschen auch transportieren, ohne dass ihnen auf ihr Smartphone eine Nachricht geschickt wird, dass das Gleis jetzt oder die Bahn jetzt statt von Gleis 2 von Gleis 3 fährt. Und der Europäische Gerichtshof hat bei der Entscheidung über die Frage, unter welchen Bedingungen Daten für die Vertragserfüllung erhoben werden können, gesagt, man muss sich orientieren an dem Hauptzweck des Vertrags. Und das ist hier jetzt die Beförderung. Und das hat jetzt, also diese Rechtsprechung des EuGH hat dann das OLG Frankfurt übertragen auf die konkrete Situation beim Kauf von Sparpreistickets. Man kann Tickets auch kaufen am Schalter, man kann Tickets auch kaufen am Automaten, ohne dass man eine Mailadresse oder eine Mobilfunknummer angeben muss. Und das zeigt, dass man auch Menschen transportieren kann ohne diese Angaben. Und deswegen hat das OLG Frankfurt dann auch so entschieden, dass das nicht notwendig ist. Und der EuGH fordert ja da immer absolute Notwendigkeit, sondern hilfreich ist. Also das will ich ja in keinster Weise bestreiten. Aber es sollte dann dem Einzelnen überlassen bleiben, ob er diese Hilfe in Anspruch nehmen will, diesen Komfort, und dann die Daten dafür liefert oder ob er das nicht will. Man muss bei alledem jetzt nochmal sehen, die Beförderung mit der Deutschen Bahn ist ein Akt der Daseinsvorsorge. Also wer Mobilität nutzen will und kein eigenes Auto hat, ist auf die Bahn angewiesen. Und wir müssen berücksichtigen, dass etwa 5% der Bevölkerung in Deutschland keinen Internetanschluss hat, also keine E-Mail-Adresse, und dass 18% in Deutschland kein Smartphone haben. Wenn man jetzt die Älteren zum Beispiel betrachtet, sagt eine Studie von Bitkom, die gestern oder vorgestern in den Zeitungen veröffentlicht worden ist, dass 25% der Menschen über 65 keinen Internetanschluss haben. Das heißt also, man würde, wenn man diese Zahlen dann mal richtig auf die 83 Millionen in der Bundesrepublik Lebenden runterrechnet, kommt man auf mehrere Millionen Menschen, die, wenn ein Smartphone oder eine E-Mail-Adresse erforderlich ist, um Bahn zu fahren, vom Bahnfahren ausgeschlossen wären. Und das zeigt, dass so ein Digitalzwang zur Anwendung kommen kann, wenn es nur um Internetkommunikation geht oder um Angebote von kleineren Firmen oder und andere Kommunikationsformen. Aber wenn es um Daseinsvorsorge, Angebote der Daseinsvorsorge geht, denke ich, und das ist jetzt eher ein verbraucherschützerisches Argument, muss man Rücksicht nehmen, auch auf Randgruppen. Und das betrifft nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren. Das betrifft diejenigen, die kein Geld haben, sich ein Smartphone zu leisten. Das betrifft aber auch, ich sage jetzt mal, Datenschutz, Anführungsstriche, Fundamentalisten, die sagen, ich gebe hier überhaupt keine Daten preis, ich will anonym fahren. Ist auch von der informationellen Selbstbestimmung unseres Grundgesetzes gedeckt. Also man hat einen großen Kranz von betroffenen Personen, die, wenn man das so machen würde, wie die Bahn das ursprünglich gedacht hat, nur wer digital handelt oder handeln kann, kann auch Bahn fahren, dass das einfach zu kurz gegriffen ist. Und datenschutzrechtlich habe ich es ja schon erklärt, das ist mit der Vertragsdatenverarbeitung nicht zu rechtfertigen und auch mit überwiegenden berechtigten Interessen nicht.
Ist vielleicht ein bisschen böse, aber wer schon mal Bahn gefahren ist, der weiß ja auch, dass selbst mit digitalen Informationen, das nicht immer zwingend zu einem grandiosen Erlebnis werden muss, mit der Deutschen Bahn zu reisen, aber anderes Thema. Nein, aber es ist ja durchaus nachzuvollziehen, dass man sagt, das grenzt bestimmte Gruppen aus, auch wenn das immer wieder für Menschen, die tagtäglich mit Smartphone und Internet agieren, man sich das kaum vorstellen kann, dass die Zahl noch so groß ist, aber sie ist so groß, wie Sie es beschrieben haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, und das ist natürlich das, was auf der anderen Seite ja steht, so habe ich es zumindest verstanden, es war ja nur für das Sparpreis- und das Supersparpreisticket so, und andere normale Tickets konnte man ja nach wie vor auch ohne diese Angaben kaufen, was ja es auch, finde ich, dann sehr schwierig macht, in der Argumentation zu sagen, da ist es jetzt aber besonders wichtig, dass man diese Daten hat, um die Betroffenen über Verspätungen zu informieren.
Wenn ich das vielleicht zum Abrunden noch sagen darf, also die Bahn hat hier erstmal ein eigenes Interesse verfolgt, die Prozesse zu effektivieren. Sie war dann, als wir ihr in Aussicht gestellt haben, hier eine Anordnung zu treffen, dass sie das nicht mehr darf, dann auch kooperationsbereit und hat sich bemüht, Lösungen zu finden. Und die werden ja jetzt auch seit einem Jahr praktiziert.
Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, es war ein Schwerpunktthema, dieser Digitalzwang bei Ihnen. Haben Sie aus der Entscheidung heraus auch Konsequenzen noch für andere Branchen oder Geschäftsmodelle ableiten können, wo Sie sagen, da haben Sie das auch beobachtet, dass es sehr stark zum Beispiel nur digitalisierte Vertriebsmodelle gibt, die man aber jetzt hier auch gut übertragen kann? Also dass wir für andere Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht alle ein Bahnunternehmen betreuen, da vielleicht auch nochmal Hilfestellungen geben können, worauf man dann achten sollte?
Also wie gesagt, soweit es sich nicht um Daseinsvorsorge handelt, gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit und man kann als Unternehmen sein Angebot an die digitalisierten Menschen richten oder an die nicht digitalisierten Menschen, da ist ja jeder frei. Aber bei Daseinsvorsorge sind die Vorgaben der Sozialstaatlichkeit auch zu berücksichtigen. Und da gibt es schon noch weitere Punkte, die wir im Blick haben und auch aufgreifen werden. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt manche Städte, in denen nur oder fast nur noch mit Smartphone geparkt werden kann. Und das kann nicht sein, dass man fürs Parken unbedingt ein Smartphone braucht. Wenn man das vergessen hat, kann man nicht parken. Wenn man keins hat, ich sage nochmal, 18% der Menschen in Deutschland haben kein Smartphone, dann kann das nicht sein, dass da dann das Parken in dieser Stadt ausgeschlossen ist. Und solche Fälle, die begegnen einem immer wieder. Und ich mache zuerst darauf aufmerksam, versuche zu informieren und zu argumentieren. Aber wenn das dann am Ende nichts fruchtet, wird man auch an der Stelle dann prüfen müssen, ob die Digitalisierung, und zwar die lückenlose Digitalisierung, wirklich erforderlich ist, diese Leistung der Daseinsvorsorge zu erbringen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss es auch immer noch andere Wege geben, wie man denn, um bei dem Beispiel zu bleiben, parken kann.
Und ansonsten gilt natürlich auch das, was Sie vorhin schon angerissen haben, das Urteil Anfang des Jahres, letzten Jahres vom EuGH zur französischen Bahn und der Frage, ist die Anrede bei einem Kontaktformular zum Beispiel erforderlich, in dem Fall jetzt auch für den Transport von Personen. Ich glaube, das ist das, was natürlich dann auch weiterhin man allgemeingültig bei allen Datenerhebungen prüfen sollte, die zwingende Erforderlichkeit der Datenerhebung. Da würde ich aber nochmal auf die Themenfolge, die wir mit Michael Will letztes Jahr aufgenommen haben, verweisen. Vielleicht schauen wir nochmal auf das andere Thema, was Sie angesprochen haben, das Thema Microsoft 365. Die Datenschutzkonferenz hat ja bereits 2022 festgestellt, dass Microsoft in der damaligen Ausgestaltung datenschutzrechtlich anscheinend nicht ausgereicht hat, um in der DSK zu dem Ergebnis zu kommen, dass man Microsoft 365 datenschutzkonform einsetzen kann. Konkret wurden ja 7 Punkte benannt, bei denen die vertraglichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen als unzureichend bewertet wurden. Unter anderem auch bei Transparenz, Zweckbindung und Drittstaatentransfers. Vor diesem Hintergrund ist der hessische Weg jetzt ja ein bisschen bemerkenswert. Also statt bei der grundsätzlichen Unzulässigkeit stehen zu bleiben, haben Sie, Professor Ostnagel, den direkten Dialog mit Microsoft gesucht und sich sehr konkret mit den offenen Kritikpunkten auch auseinandergesetzt. Vermutlich, jetzt auf der Highlight-Liste hatte ich schon vermutet, steht das, nämlich eine Neubewertung, die den Einsatz von Microsoft 365 unter bestimmten Voraussetzungen als datenschutzkonform einstuft. Und ich glaube, über dieses Ergebnis werden sich auch sehr viele gefreut haben. Wie kam es aber, dass Sie als Land Hessen hier allein vorangeschritten sind und nicht im Rahmen der Datenschutzkonferenz zum Beispiel die Abstimmung mit Microsoft gesucht haben?
Ich habe ja diese Stellungnahme der Datenschutzkonferenz, ich bin ja Mitglied der Datenschutzkonferenz, ich habe die damals mitgetragen im November 2022. Eine Arbeitsgruppe der Datenschutzkonferenz hatte dieses Ergebnis, das Sie genannt haben, festgestellt. Also Verantwortliche können nicht nachweisen, dass sie mit Microsoft 365 alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung für Auftragsverarbeiter einhalten. Wir haben dann in Hessen diese Regelung oder diese Feststellung der Datenschutzkonferenz versucht umzusetzen. Ich habe seinerzeit viele öffentliche Stellen darüber informiert, in Videokonferenzen, in Stellungnahmen, in schriftlichen, in Webmitteilungen und so weiter. Ich habe mit allen Industrie- und Handelskammern gesprochen, mit vielen Kommunen, mit allen Landkreisen und so weiter, wie die Situation, die datenschutzrechtliche Situation bezogen auf Microsoft ist. Und wir haben einige Aufsichtsverfahren auch durchgeführt mit dem Ergebnis, dass wir von den Nutzern von Microsoft gefordert haben, dass sie gegen Microsoft entsprechend diese Kritik geltend machen und eine Änderung der Datenschutz-AGBs von Microsoft durchsetzen. Das hat dann dazu geführt, dass Microsoft gefragt hat, ob wir denn die Bedingungen, die das Datenschutzrecht fordert, ob wir die mit Microsoft direkt besprechen können, was wir dann sofort zugesagt haben, weil das immer viel besser ist, als wenn man über Bande spielt und jetzt die Nutzer von Microsoft quasi als Instrument verwendet, Microsoft unter Druck zu setzen. Ganz direkt gegen Microsoft können wir ja nicht vorgehen, weil Microsoft in Europa, in Irland niedergelassen ist, sodass wir ja eigentlich nur mit den Anwendern von Microsoft eine Diskussion über Datenschutz führen können. Also haben wir jetzt diese Anfrage von Microsoft genutzt und haben seit Januar 25 bis zum November 12, 13 intensive Runden gedreht, in denen wir die 7 Kritikpunkte der DSK intensiv behandelt haben. Also uns ging es darum, die Verunsicherung, die dadurch entstanden ist, dass die DSK festgestellt hat, dass Microsoft unter Verwendung der Datenschutz-AGB nicht datenschutzgerecht betrieben werden kann, dass wir diese Verunsicherung beseitigen. Und wir hatten ja die offenen oder laufenden Aufsichtsverfahren, die ich schon erwähnt habe. Und die wollten wir zu Ende bringen. Also haben wir mit Microsoft da intensiv diskutiert über diese 7 Kritikpunkte und haben halt berücksichtigt, dass es jetzt 3 Jahre her ist, dass die DSK das festgestellt hat und dass die Welt sich weitergedreht hat in diesen 3 Jahren. Und es gibt eine Reihe von Veränderungen, die berücksichtigt werden mussten. Wenn Sie möchten, kann ich auf die kurz eingehen.
Mit Blick auf die Zeit würde ich das versuchen, vielleicht relativ auf das Wesentliche zu konzentrieren oder vielleicht mal kurz auf den Punkt, der aus Ihrer Sicht vielleicht auch der schwierigste war, was so vielleicht den spannendsten Aspekt angeht.
Also wenn ich vielleicht das kurz noch sagen darf, es gibt ja der Angemessenheitsbeschluss bezogen auf das Data Framework mit den USA. Microsoft hat seine Datenverarbeitung angepasst, zum Beispiel EU Boundary in Europa. Sie haben mit uns diese AGBs verhandelt und haben für die öffentlichen Stellen in Hessen als Angebot für alle öffentlichen Stellen in Deutschland eine Neufassung der AGBs durchgeführt und sie haben konkrete Datenschutzmaßnahmen ergriffen und Verbesserungen vorgesehen. Das Schwierigste war das Thema, ob Microsoft Daten aus Microsoft 365 für eigene Zwecke verwendet und ob es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Und da haben wir dann mit Microsoft zusammen feststellen können, dass sie da ihre Prozesse verändert haben. Sie nehmen nur Daten aus, also Log- und Diagnosedaten, also Daten, die bei Ihnen ohnehin anfallen, keine Inhaltsdaten, wie das lange Zeit vermutet oder befürchtet wurde, und verarbeiten die nur für Zwecke, die auch Zwecke des Auftraggebers sind, also des Unternehmens oder der Behörde, die Microsoft nutzen. Und zusätzlich werden diese Daten, bevor sie genutzt werden, anonymisiert in Form von Aggregationen, sodass keine personenbezogenen Daten mehr verarbeitet werden. Und durch diese Begrenzung auf diese Daten, durch die Begrenzung der Zwecke und durch die Anonymisierung haben wir dann keine Bedenken mehr gehabt, wenn in den AGBs das so entsprechend beschrieben ist, wie ich es eben erläutere, dass das datenschutzgerecht sein kann. Ich würde gerne noch feststellen, zwei Punkte. Das eine ist, also wir haben uns nur mit diesen Feststellungen der DSK befasst und konnten zum Ergebnis kommen, dass alle 7 Punkte zufriedenstellend gelöst werden können, die die DSK damals kritisiert hat. Wir haben keine Technikuntersuchungen durchgeführt, also dass wir bestimmte Datenverarbeitungsprozesse jetzt technisch analysiert haben, sondern uns ging es um die Datenschutz-AGBs. Das war ja auch der Gegenstand der Kritik der DSK. Und die positive Feststellung von uns gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Nutzer von Microsoft auch das ihre dazu beitragen. Also wir haben in dem Gutachten, das wir am 15. November veröffentlicht haben, 20 Seiten Empfehlungen an die Nutzer von Microsoft, die dann bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, damit zusammen mit den Veränderungen, die Microsoft durchgeführt hat, dann am Schluss tatsächlich eine datenschutzkonforme Datenverarbeitung möglich ist. Also das ist kein Freifahrtschein für Microsoft. Jetzt wäre Microsoft datenschutzgerecht, sondern die Nutzer, die unsere Handlungsempfehlungen befolgen, können Microsoft 365 datenschutzgerecht einsetzen. Also das ist mir sehr wichtig, dass man diese Bedingung auch berücksichtigt und nicht davon ausgeht, wir hätten jetzt Microsoft reingewaschen und alle Bedenken außer Acht gelassen.
Ich glaube, das ist nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Also ich glaube, oder man kann festhalten, dass das eine hervorragende Leistung war für die Unternehmen auch, weil die profitieren hoffentlich dann irgendwann auch von all diesen Dingen, die sie da mit Microsoft ausgehandelt haben. Nicht nur die öffentlichen Stellen. Es ist aber vor allen Dingen natürlich auch in dieser Kombination mit dem Bericht, den sie vorgestellt haben, finde ich eine sehr, sehr greifbare Anleitung, Leitfaden, mit dem man dann auch genau das abarbeiten kann. Aber wie Sie schon sagen, man darf jetzt nicht einfach blauäugig sagen, Microsoft ist damit datenschutzkonform und jetzt kann man das einfach ohne Bedenken einsetzen und nutzen. Da ist noch viel zu tun vorher. Die Ergebnisse, die Sie erarbeitet haben und Ihre Bewertung, die hat sich meines Wissens nach die Datenschutzkonferenz bisher aber noch nicht wie übernommen in einer eigenen Position. Ich weiß, einige andere Bundesländer haben sich der Meinung schon angeschlossen. Ist es noch nicht Thema gewesen oder gibt es tatsächlich aber auch noch andere Bundesländer, die das einfach anders einschätzen, also andere Landesdatenschutzbeauftragte, die es anders einschätzen und das deswegen auch nicht zu einer DSK-Position werden wird?
Also Der Hintergrund für diese Entwicklung oder die Folie, vor der man das sehen muss, ist die Überlegung, dass die Datenschutzkonferenz mehr und mehr nach dem EFA-Prinzip vorgehen will, also einer für alle. Insofern ist das, was wir gemacht haben, schon von Anfang an von uns aus so gedacht gewesen, dass das übernehmbar ist. Jetzt ist die Situation aber in bestimmten oder in fast jedem Land ein bisschen anders. Also, um ein paar Beispiele zu nennen, Schleswig-Holstein hat sich entschieden, nur Open Source und vollständig digital souverän zu handeln. Die werden Microsoft für ihre Zwecke dort nicht einsetzen. Die Diskussion in Berlin geht in eine ähnliche Richtung. In Baden-Württemberg ist zum Beispiel Lösung gefunden worden, dass Microsoft 365 bis 2029 nicht genutzt wird, also nicht diese Cloud-Version, sondern alles on-premise läuft. Also da sind die Verhältnisse auch anders. In Hamburg im Saarland und in Niedersachsen sind vor uns schon entsprechende Verträge beschlossen worden zwischen dem Land und Microsoft, sodass die zu anderen Bedingungen Microsoft-Lizenzen gekauft haben. Also insofern ist es die Situation in den einzelnen Ländern etwas jeweils unterschiedlich. Wir haben Rückmeldungen von einigen, die sagen, sie wollen diese hessische Lösung übernehmen. Von anderen, die sind noch nicht bereit dafür oder da ist es nicht notwendig, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. Andere wollen gar nichts mit Microsoft zu tun haben. Also insofern ist jetzt eine einstimmige Verabschiedung innerhalb der DSK weder notwendig noch sinnvoll, sondern es gibt jetzt unser Beispiel und da kann jeder, der möchte, kann, also Microsoft hat zugesagt, diese neue Fassung der AGBs für öffentliche Stellen ist für alle öffentlichen Stellen in Deutschland möglich, die das nutzen wollen. Also da kann sich jeder drauf berufen und unsere Erkenntnisse, auf die kann auch jeder zurückgreifen. Es sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 137 Seiten. Das ist alles keine gute Nachtlektüre. Da muss man sich richtig durcharbeiten. Also insofern ist das jetzt auch nichts, wo man sofort sagen kann, da bin ich mit 100% und jedem Buchstaben einverstanden, sondern das ist ein Text, den man je nach Problemlage aufgreifen kann und für sich selbst nutzen kann.
Ob Microsoft aber diese Variante des DPAs auch für Unternehmen zukünftig anbietet, da haben Sie wahrscheinlich auch keine Erkenntnis drüber.
Nein, Microsoft hat, also da muss man jetzt ganz konkret sein, Microsoft Deutschland kann über den weltweiten von Microsoft verwendeten DPA nicht entscheiden. Sie können für die öffentlichen Stellen in Deutschland den DPA verändern, aber Sie müssen, so war die Antwort von Microsoft, Rücksicht nehmen auf die vielen Unternehmen, die weltweit Microsoft einsetzen und die wollen dann nicht in jedem Land, in dem sie sind, mit anderen AGBs konfrontiert werden, sondern sie wollen, haben das für sie, egal wo sie sind, die gleichen AGBs gelten. Insofern sind die Möglichkeiten jetzt von Microsoft auf die deutsche Diskussion einzugehen im nicht öffentlichen Bereich beschränkt.
Blicken wir zum Schluss dann vielleicht nochmal auf das, was kommt oder vielleicht kommt. Der Digitalomnibus der EU soll ja auch DSGVO-Änderungen beinhalten. Wie schätzen Sie das ein? Sind das aus Ihrer Sicht dringend notwendige Schritte, die DSGVO anzupassen, oder sehen Sie die DSGVO eher als bewährt und nicht überarbeitungswürdig an? Oder passt man mit den Vorschlägen gar die falschen Stellen vielleicht aus Ihrer Sicht an?
Also ich sehe das alles sehr differenziert. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist alles wunderbar oder das ist alles sehr, sehr schlecht und da muss man komplett dagegen sein. Ich fange vielleicht mal so an. Der wichtigste, der größte Mangel, den die Datenschutzgrundverordnung hat, wird nicht angegangen. Die Überlegung ist doch, man will hier Rechtssicherheit schaffen, man will Bürokratie abbauen und will alle denen, die Informationstechnik verarbeiten, helfen, dass sie das einfacher und leichter tun können. Und das Beispiel von Microsoft zeigt es ja, wenn die Hersteller oder die großen Anbieter von Cloud-Diensten, wenn die auch berücksichtigt würden, in der Datenschutzgrundverordnung auch verpflichtet würden und nicht nur die Verantwortlichen, die personenbezogene Daten verarbeiten, dann wäre es vollkommen ausreichend, wenn ein großer Hersteller bestimmte Dokumentationspflichten, bestimmte Gestaltungspflichten, bestimmte Organisations- oder Technikorganisationspflichten erfüllen würde, dann müsste ein einziger was tun und Millionen würden davon entlastet werden. Jetzt haben wir die umgekehrte Situation, dass sehr viele Millionen Nutzer von großen IT-Systemen, dass jeder für sich ein Verarbeitungsverzeichnis machen muss, jeder für sich eine Datenschutzfolgenabschätzung und so weiter, die wird millionenfach gemacht, obwohl die jedes Mal, was die Nutzung des großen Systems angeht, immer das Gleiche ist. Das ist absolut eine Verschwendung von Ressourcen, die einfach durch eine falsche Adressierung der Datenschutzpflichten in der Datenschutzgrundverordnung entstehen. Das fehlt, das hat 2016 schon gefehlt, das fehlt jetzt immer noch und steht im Omnibus auch nicht drin. Also das, denke ich, das müsste auf jeden Fall nachgezogen werden, wenn man tatsächlich Erleichterungen und Entbürokratisierung will.
Also konkret die Anpassung vom 25, also Artikel 25 zum Beispiel, zu erweitern und zu sagen, man nimmt die Hersteller viel mehr in die Pflicht und auch die Dokumentationspflichten verlagert man auf die, die die Datenverarbeitung tatsächlich durchführen. Das wäre also der Kern dessen, was Sie sagen, das müsste eigentlich angefasst werden.
Ja, genau. Ansonsten gibt es Vorschläge, die die Kommission macht, die man akzeptieren kann. Also beispielsweise die Nutzung biometrischer Daten für die Verifikation ist ein wichtiges Sicherheitsinstrument. Und wenn die betroffenen Personen allein über die biometrischen Templates verfügen, ist das ein Verfahren, das man unbedingt unterstützen muss. Dass man die Meldungen bei Datenschutzverstößen, dass man die erleichtert dadurch, dass man eine einheitliche Meldestelle vorsieht oder ein einheitliches Formular, ist auch unterstützenswert. Man kann in der Frist von 72 Stunden auf 96 Stunden hochgehen, wie die Kommission vorschlägt. Das ist okay. Was nicht akzeptabel ist, ist, dass diese Meldepflicht nur besteht bei hohem Risiko. Ein gewisses Risiko muss schon ausreichen, weil ansonsten wird ja nichts an die Aufsichtsbehörden gemeldet, die dann prüfen können, ob ein hohes Risiko und damit eine Verpflichtung, betroffene Personen zu informieren, mit dem Vorfall verbunden ist. Also diese Prüfungsmöglichkeit muss bestehen bleiben. Es ist auch sinnvoll, dass man für die Datenschutzfolgenabschätzung, dass man da Blacklists und Whitelists durch den ETSA erstellen lässt, damit man da eine einheitliche Anwendungsgrundlage hat. Also das sind Beispiele für sinnvolle Vorschläge. Widerspruch muss man einlegen gegen alle die Regelungen, in denen der ETSA, also der Europäische Datenschutzausschuss, irgendwelche Vorschläge machen muss und die Kommission die dann verändern kann. Das ist ein Thema, diese Beispiele, die betreffen dann die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung und dafür sind die Aufsichtsbehörden zuständig. Und dann europaweit halt ihr Ausschuss, der Europäische Datenschutzausschuss. Und da ist nicht die Exekutive, die Europäische Kommission, für zuständig. Deswegen sollte an der Stelle der Europäische Datenschutzausschuss abschließend entscheiden und nicht nur Vorschläge machen für die Europäische Kommission. Es gibt noch 2, 3 weitere Punkte, denen man widersprechen muss aus Datenschutzsicht. Und dann gibt es eine Fülle von Vorschlägen, die von der Intention unterstützenswert sind, in denen aber die eine oder andere Korrektur angebracht werden muss, damit das Datenschutzniveau nicht durch den Omnibus gesenkt wird, sondern dass man das Datenschutzniveau beibehalten kann.
Jetzt gibt es ja auch Vorschläge da drin, wo man durchaus drüber nachdenken kann, ob die überhaupt einen Effekt haben. Also zum Beispiel sind ja Ausnahmen von der Informationspflicht formuliert, die aber, wenn ich mir das so angucke, in der Praxis wahrscheinlich wiederum aufgrund der Rückausnahmen wieder nur sehr wenig wirklich konkrete Fälle beinhalten, wo man dann als Unternehmen vielleicht auch eine Erleichterung hat. Haben Sie bestimmte Themen, wo Sie sagen, naja, da sehen Sie schon eigentlich den größten Effekt an Erleichterungen für Unternehmen? Also irgendwas, wo Sie sagen, also der Vorschlag, der ist es auf jeden Fall wert, dass man ihn erhält und auch durchbringt?
Ja, bezogen auf die Forschung zum Beispiel sind Erleichterungen vorgesehen. Das würde Forschungsprojekte, die Arbeit erleichtern, würde da Bürokratie ersparen. Das könnte schon helfen. Die Änderungen zur Meldepflicht bei Datenschutzvorfällen, denke ich, würde auch viel helfen und in der Praxis das ein oder andere erleichtern. Also es gibt schon Möglichkeiten, die die Änderungen jetzt bieten, um Datenschutzbürokratie abzubauen, ohne dass das Niveau reduziert wird. Aber das Ganze, also das sind jetzt sehr viele Vorschläge, die hier gemacht werden zur Änderung der Datenschutzgrundverordnung, und die müssen alle bezogen auf ihre Auswirkungen in der Praxis noch näher diskutiert werden. Also das wird nicht so sein, wenn man es ernst nimmt, dass man dann über den Omnibus jetzt schnell innerhalb des nächsten Vierteljahres dann zu Ergebnissen kommt, die die Praxis des Datenschutzes verändern, sondern man wird schon über das eine oder andere nochmal genauer diskutieren müssen und da auch die Diskussion in der interessierten Öffentlichkeit suchen, um dann zu überzeugen, dass oder zu Ergebnissen zu kommen, die dann tatsächlich alle auch überzeugen und die Akzeptanz dann steigern.
Wenn wir jetzt von der europäischen Ebene nochmal runterspringen zur hessischen Betrachtung, wenn es 2026 angeht. Gibt es Themen, die Sie in diesem Jahr zum Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit machen? Geht es um bestimmte KI-Regulierungsthemen, vielleicht auch digitale Verwaltung? Was sind so Ihre Themen für dieses Jahr in der hessischen Aufsicht?
Also künstliche Intelligenz, da kommt man nicht drum rum, das wird auf jeden Fall ein wichtiges Thema sein. Wir haben in der Datenschutzkonferenz identifiziert, dass es verschiedene Formen von, also bei Large Language Models, verschiedene Formen der Nutzung von KI gibt, die sich in ihrer Datenschutzrelevanz sehr unterscheiden. Also wir interessieren uns momentan für Retrieval Augmented Generation, wo man die Large Language Models oder dann würden sogar Small Language Models ausreichen, benutzt, um in natürlicher Sprache zu kommunizieren, also Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Aber die inhaltliche Basis für die Antworten können dann Unternehmen oder Behörden aus ihren eigenen Datenbeständen verwenden, die, ich mache mal ein Beispiel, eine Behörde, die ihre eigenen Daten aus ihrer Praxis der letzten Jahre zur Verfügung stellen kann, kann dann selbst entscheiden, dass diese Daten anonym antrainiert werden, dass bestimmte Praktiken, Erfahrungssätze oder sowas zur Geltung kommen und dafür dann sorgen, dass die Antworten viel passgenauer sind. Die Behörde könnte dann die Richtigkeit der Antworten auch viel besser überprüfen. Also das wäre eine Möglichkeit, wie man bestimmte Formen von digitaler Souveränität umsetzen kann und Datenschutzgerechtheit, weil die Daten, die verwendet werden, in der Hand der jeweiligen Behörde oder Verwaltung sind oder Unternehmen, sodass ein Abfluss von Informationen vermieden wird, die keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und Ähnliches. Also das hätte Vorteile und wir sind momentan dabei, das noch stärker rauszuarbeiten, um dann damit auch zu werben, dass man auf die Art und Weise KI einsetzt, die Vorteile von KI nutzt, sogar verbessert und verhindert, dass diese Daten dann zum weltweiten Training von großen Sprachmodellen benutzt werden.
Auch das klingt wieder nach einem sehr praxisrelevanten und aber auch, ich sag mal, konstruktiven Angehen mit dem ganzen Thema, sodass, wie Sie schon sagen, das Ganze dadurch für Behörden und Unternehmen nachher datenschutzfreundlich auch anwendbar ist. Also wir sehen, Sie behalten diese Linie bei, sehr konstruktiv an das Thema Datenschutz ranzugehen als Aufsichtsbehörde, was auch, finde ich, also Unternehmensperspektive natürlich immer sehr förderlich ist, nicht nur für die Akzeptanz mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten, sondern natürlich, das hat man ja beim Thema Microsoft, finde ich, auch schön gesehen, als Aufsichtsbehörde da doch nochmal vielleicht ein anderes Gewicht hat, um auch mit Unternehmen über Lösungen zu sprechen, als man das vielleicht als kleine Behörde oder kleines Unternehmen hat. Ich muss gerade feststellen, das tut dem Inhalt hoffentlich keinen Abbruch, aber tatsächlich haben wir ohne Video aufgenommen. Deswegen wird es dann doch leider keine Videoaufnahme zu dieser Folge geben. Aber Professor Roßnagel, ich danke Ihnen trotzdem ganz herzlich. Sie wären bereit gewesen dafür. Es war meine Nachlässigkeit, dass ich vorher nicht einmal kontrolliert habe, ob wir mit Video aufnehmen. Von daher sehen Sie es mir nach, auch ihr liebe Zuhörenden, seht es mir hoffentlich nach. Ich glaube, inhaltlich hat Professor Roßnagel trotzdem alles gut rübergebracht. Von daher Ihnen einen ganz herzlichen Dank, Herr Professor Roßnagel, und natürlich alles Gute für das neue Jahr.
Ja, auch Ihnen vielen Dank. Und die guten Wünsche für das neue Jahr gebe ich sehr gern zurück.
Und die gebe ich direkt weiter, auch an unsere Zuhörenden. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr aber auch Feedback habt, Kommentare, schreibt es gerne auf die Kommentarseite. Wir packen auch den Link zu dem Dokument, zu dem Bericht von Herrn Professor Roßnagel mit seiner hessischen Aufsicht zu Microsoft 365 in die Shownotes. Und wir freuen uns dann auf Feedback und wenn wir damit vielleicht dem einen oder anderen wieder ein Stück weiterhelfen können. In diesem Sinne, herzlichen Dank, bleibt uns gewogen und auf bald.